Gnade sei mit euch und Friede von Gott, der da war und der da ist und der da kommt. Liebe Gemeinde, der Predigttext zum Sonntagkantate steht im zweiten Buch der Chronik im Kapitel 5. Der Tempel in Jerusalem ist fertiggestellt und nun erfolgt unter König Salomo die feierliche Einweihung des Tempels. Auf dem Gottesdienstzettel ist die Bibelstelle abgedruckt. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebten Monat ist. Und es kamen alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf die Priester und Leviten und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, das muss man sich mal vorstellen. Wie war das damals bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem? Für einen Moment ist alles still. Tausend Augenpaare richten sich aus Asaf. Der eine oder die andere kennen den vielleicht aus den Psalmen. Und mit ausladender Geste führt er als Chorleiter seine geöffneten Hände weit nach oben und gibt das Signal. Und auf dieses Zeichen hin setzen die Priester ihre Trompeten oder Fanfaren an und alles wartet gespannt. Dann gibt er den Einsatz und wie ein Mann blasen 120 Trompeten das Eröffnungssignal. Und dieser mächtige Bläserchor, diese mächtigen Bläsertöne gehen durch Mark und Bein, schallen weit über den Tempelplatz und die Stadt hinaus. Dann kommt die Wiederholung und jetzt kommen die Schlaginstrumente dazu, die Becken, die Zimbeln werden geschlagen. Und dann gibt Asaf dem riesigen Chor den Einsatz und unter Begleitung der Saiteninstrumente, der Psalter, das waren so Zitterinstrumente und der Harfen, ertönt der große Lobgesang. Der Herr ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig. Nie zuvor war im alten Israel eine prächtigere Musik erklungen. Nie zuvor war eine solche Menge an Aufführenden beieinander, die aufs Feinste miteinander abgestimmt waren und miteinander musizierten. Nie zuvor war Gott in dieser Art und Weise angebetet und gepriesen worden. Nie zuvor war eine solche Einheit da. Und da ist es auch kein Wunder, wenn mit einem Mal die Wolke von Gottes Gegenwart den neu erbauten Tempel erfüllte, so dass die Priester nicht hinein konnten. Wir konnten ja jetzt auch 8 Wochen nicht in unsere Kirche hinein. Ich konnte 8 Wochen nicht den Dienst am Altar machen, allerdings aus bekannten anderen Gründen. Darum spricht mich diese Geschichte schon an, obwohl über die Geschichte aus dem Buch der Chroniken noch nie zu predigen war. Die ist erst neu dazugekommen in die Predigtreihe 2 und ehrlich gesagt, die Chroniken sind eigentlich recht langweilig. Wer einmal durch die beiden Bücher geblättert hat, der wird nicht unbedingt zum Weiterlesen eingeladen. 9 Kapitel lang hat man da eine nicht enden wollende Liste königlicher Vorfahren, die wirklich bei Adam und Eva beginnt und dann erstmal bis König Saul geht. Das ist alles nicht besonders spannend. Höchstens, wenn man für sein Kind einen biblischen Vornamen sucht, dann wird man hier bestimmt fündig. Den meisten Platz beanspruchen die beiden Könige Salomo und David. Und im Vergleich zu den beiden Samuel- oder Königsbüchern fällt auf, dass diese beiden in den Büchern der Chronik durchweg gut wegkommen. Und alles, was irgendwie ein negatives Licht auf sie werfen könnte, das hat der Chronist weggelassen. Ganz offensichtlich war ihm daran gelegen, dass die Königszeit als ein goldenes Zeitalter dargestellt wird. Und besonders auffallend ist auch die große Bedeutung, die der Tempel zugesprochen bekommt. Schritt für Schritt wird überliefert, wie König David den Bau des Tempels plant und vorbereitet. Zuerst erobert er Jerusalem, dann holt er die Lade mit den Gebotstafeln in die Stadt und schließlich findet er ein geeignetes Grundstück für den Tempelbau, das er käuflich erwirbt. Und da wird es jetzt aber doch interessant. Das Grundstück befindet sich nämlich auf einem Hügel und dort steht eine Tenne, ein Dreschplatz, wo die Spreu vom Weizen oder vom Korn getrennt wird. Die Tenne des Arauna, manchmal Ornan genannt, also ein landwirtschaftliches Nutzgebäude. Und David baut dort einen Altar und sein Sohn Salomo baut dann später dort den Tempel. Und spannend ist für mich dabei Folgendes. Wie kam es dazu, dass David dort, ausgerechnet dort, einen Altar baute und Opfer darbrachte? Und deswegen möchte ich noch ein wenig kurz zurückblenden und etwas ausholen. Im ersten Buch der Chronik Kapitel 21 und im zweiten Samuel Buch 24 wird erzählt, dass David gesündigt hat. Er wollte nämlich das Volk zählen, genauer wie viele Männer unter Waffen er hatte. Er wollte wissen, wie stark er war und ob er womöglich mit den damaligen Großmächten Ägypten, Assyrien konkurrieren konnte. Er machte eine Musterung sozusagen. Er wird zwar davor gewarnt, er möge sich nicht auf seine Stärke und Macht verlassen, sondern lieber Gott vertrauen. Aber er hört nicht darauf und setzt diese Volkszählung durch. Und je nach Bericht kommt er dann auf 1,3 bis 1,7 Millionen Männer unter Waffen. Und diese Haltung des David, diese Hybris, diese Ich-Bezogenheit, diese Überheblichkeit, dieses sich auf sich selbst verlassen, auf die eigene Stärke, das missfällt Gott sehr, so heißt es. Und er, Gott, schlug Israel. Und daraufhin erkennt David, dass sein Verhalten falsch war. Und da sprach David zu Gott, so steht es in Vers 8, da sprach David zu Gott, ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Nun aber nimm weg die Schuld deines Knechts, denn ich habe sehr töricht getan. David bittet also um Entschuldigung und jetzt passiert Folgendes. Sie wird ihm nicht einfach so gewährt, sondern ihm wird bewusst gemacht, dass sein Fehlverhalten Konsequenzen hat. Und er bekommt drei Möglichkeiten vom Propheten Gad vorgeschlagen, damit die Sache zwischen ihm und Gott wieder in Ordnung kommt. Entweder 3 Jahre Hungersnot fürs ganze Land oder 3 Monate Verfolgung für ihn selbst durch seine Feinde auf Leben und Tod oder 3 Tage nur Pest. Das ist brutal in jedem Fall. Und als ich das gelesen hatte, da kam ich sehr ins Nachdenken. Pest, Seuche, Pandemie als Konsequenz für Fehlverhalten? Kann man das so sehen? Wie auch immer, es ist eine Geschichte. Und wie entscheidet sich David? Er sagt, mir ist sehr Angst. Doch ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß. Aber ich will nicht in Menschenhände fallen. Da ließ der Herr eine Pest über Israel kommen, so dass 70.000 Menschen aus Israel fielen. 70.000, das sind so viele, wie es Corona-Tote in den USA gibt, stand Freitag. Und die USA ist weitaus größer, als es Israel war und ist. Aber diese Assoziation kam mir sofort in den Sinn und ich habe überlegt, kann ich das sagen? Kann ich sowas erzählen? Soll man sowas nicht lieber weglassen? Es heißt doch immer, an der Krise hat niemand Schuld, kein Mensch zumindest, oder? Lassen wir das mal so stehen, aber ehrlich gesagt, Ich denke schon, wenn Gott der Schöpfer aller Dinge ist, dann ist er auch der Schöpfer eines solchen Virus. Das ist doch logisch. Jetzt kann man aber sagen, das klingt doch sehr nach Strafe und nach einem richtenden Gottesbilden. Mit so einem Gott will ich lieber nichts zu tun haben. Aber ich erzähle das trotzdem aus folgendem Grund. Selbst für einen, der nichts mit Gott zu tun haben will, selbst für einen Gottesleugner, den Atheisten, selbst der Mensch, der keinen Gott in seinem Leben braucht oder will oder dem es auch völlig egal ist, für den gilt wie für uns alle, unser Handeln, mein Handeln hat immer eine Konsequenz. Und das will uns diese Geschichte zuerst einmal sagen. Und dann will uns diese Geschichte und auch der Predigtabschnitt sagen oder uns fragen, ja vielleicht sogar besser uns hinterfragen, verlassen wir uns trotz allem oder bei allem, was geschieht, darauf, dass wir dennoch einen barmherzigen Gott, einen wohlmeinenden Gott haben. So wie Bonhoeffer das in seinem Glaubensbekenntnis sagt, dass wir gebetet haben. Und wir alle kennen ja seine Geschichte. Und können wir sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben, meinem Zweifel, wie der Vater des kranken Kindes es in der Jahreslosung betet. Verlassen wir uns darauf, dass Gott gut ist und barmherzig ist und es gut mit uns meint? Oder ist dieser Widerspruch, dass das, was geschieht, nichts mit einem guten Gott zu tun hat, ist dieser Widerspruch so groß, dass wir es nicht aushalten können? David will sich nicht auf Menschen verlassen. Er will nicht 3 Jahre Hungersnot, er will nicht 3 Monate Flucht, Angst und Verfolgung für sich selber. Er wählt die scheinbar kleinste Zeitstrafe, die sogar noch den Bonus hat, dass man sich eben nicht auf Menschen verlassen muss oder sich von anderen abhängig machen muss, sondern auf Gott vertraut, der ja im Grunde seines Wesens barmherzig ist. Das sagt er. David spekuliert vielleicht damit, so schlimm wird das schon nicht werden. Aber dann sterben 70.000 Menschen und da muss ich schlucken. Da wird David geschluckt haben. Und da müssten alle politischen Führer schlucken, die sagen bei dieser modernen Pest Corona, das ist alles nicht so schlimm. Ich will jetzt keine Namen nennen. Aber ich bin dankbar für unsere Regierung und für unsere Fallzahlen in Deutschland. 70.000 ist sicher viel zu viel für einen Kollateralschaden. Und David hat es dann verstanden. Ich bin's doch, der gesündigt hat, sagt er. Er hat sich verrannt mit seiner Musterung. Es ist seine Schuld, nicht die des Volkes. Und darum bittet er, lass ab vom Volk, wenn denn Zorn sein muss, dann gegen mich und meines Vaters Haus. Und das ist neu in der Geschichte. Das ist nicht die normale Denkart der Könige. Da ist es meistens andersherum. Das Volk muss gerade stehen für das, was die Regierungen nicht geregelt bekommen. Sanktionen treffen nie die da oben, sondern immer nur die da unten. Also David fängt an, Gott das vorzuhalten und er sagt, ich bin doch schuld, lass doch die anderen in Ruhe, lass es doch bitte nur an mir aus. Und die Bibel berichtet uns weiter, da hatte der Herr Mitleid mit den Menschen in ihrem Elend und er befahl, genug damit, hör auf, das Volk zu töten. Und der Engel des Herrn, der Erfüllungsgehilfe, stand gerade auf dem Dreschplatz des Jebusiters Arauna. Der Engel des Herrn, so wird die Plage personifiziert, hörte auf. Die Seuche war vorbei. David kaufte dann das Grundstück, baute einen Dankopferaltar und begründete so eine neue Kultstätte und legte so die Basis für den späteren Tempelbau. Er selbst aber durfte daran nicht wirklich mitwirken. Er durfte den Tempel nicht bauen. Dieses Privileg war seinem Sohn Salomo vorbehalten. Und detailliert wird dann berichtet, wie Salomo das Heiligtum, den ersten Tempel in Jerusalem baut und ihn schließlich einweiht. Er stellte sogar Musiker an, wir haben es gehört, die nun eigens für die Musik im Tempel zuständig waren. Und unter Salomo wird die Musik, obwohl der David ja auch ein guter Musiker war, unter Salomo wird die Musik im Gottesdienst so richtig professionell. Das ist auch der Grund, warum heute darüber zu predigen ist. Und für den Chronisten, den biblischen Erzähler, war die Zeit, die nun beginnt, die Zeit der gottestreuen Könige, wie es Salomo war, die Zeit des Tempelbauens, ein goldenes Zeitalter. Es entstand ein vereinigtes Großreich unter Salomo und die vielen einzelnen Kultstätten, die vielen einzelnen Anbetungsorte im Land wurden zentralisiert in Jerusalem. Man rückte zusammen. Wäre das nicht schön, wenn die einzelnen Kultstätten unserer Religion zusammenrücken würden, noch mehr zusammenrücken würden in der Krise nach dem Motto: Christen aller Länder, vereinigt euch? Salomo war für seine Weisheit berühmt und respektiert von vielen anderen Völkern. Die Königin von Saba kam zu ihm und holte Rat. Aber all diese Blüte, dieses goldene Zeitalter, und darauf kommt es mir heute an, ist entstanden aus einer Krise heraus, nach einer Krise. Nach einer Krise aufgrund des Fehlers eines Mannes, des Königs David. Und es hat mindestens 10 Jahre gedauert, denn im 3. Jahr der Regierungszeit von Salomo hat er begonnen zu bauen und der Bau dauerte mindestens 7 Jahre. Dann war der Tempel fertig. Krise, Krisis, das griechische Wort heißt Entscheidung. Und der David musste sich entscheiden. Er hat Buße getan, er hat um Entschuldigung gebeten, er musste umkehren. Und das griechische Wort für Buße oder Umkehr heißt Metanoia und wörtlich übersetzt Änderung oder Erneuerung meines Sinns, unserer Einstellung. Und vielleicht ist ja die jetzige weltweite Krise ein solcher Moment, wo die Menschheit, wo wir alle zur Besinnung kommen sollen und dürfen und können, wo wir unsere Einstellung ändern können. Es muss nicht immer alles schneller, mehr, größer, besser, weiter, tiefer oder welcher Superlative auch immer wir uns bedienen wollen. Es muss nicht immer mehr sein. Man kann auch mal mit weniger zufrieden sein. Es geht auch ohne die Fußball-Bundesliga. Es geht auch ohne Kino, Kunst und Kultur. Es geht auch ohne Urlaub auf den Malediven oder anderen Südsee- oder Mittelmeer- oder Atlantikinseln. Ja, und es geht auch mal eine Zeit lang ohne Singen und Konzerte. Und dagegen ist es ja auch mal schön, Zeit mit der Familie zu haben, Zeit in der Natur zu verbringen. Wir haben unseren Kindern das Skatspielen beigebracht. Kreative Dinge zu Hause zu tun, zu denen man sonst nicht kommt, mal auszumisten, sich für andere zu engagieren und Solidarität zu zeigen. Ich bin dankbar für die jungen Leute, die einkaufen gehen, die Masken nähen, die Hunde ausführen, Care-Päckchen packen. Die Luft, das Klima ist besser geworden. Fische sind wieder im Canale Grande zu sehen in Venedig. Mit anderen Worten, die Krise ist auch eine Chance. Und es kann ja sein, dass wir danach so manches anders und vielleicht auch sinnvoller machen. Gott schickt immer wieder, das sehen wir in der Bibel, einen Engel, der die Menschheit heimsucht. Schon in den ersten Kapiteln gibt es eine Heimsuchung, die Sintflut und die Arche. Das war eine Quarantänestation für Menschen und Tiere. Und dann ist da von der Reue Gottes die Rede. Und davon ist auch an der Tenne des Arauna die Rede. Gott fällt sich selber in den Arm. Der Hügel, auf dem die Tenne stand, ist übrigens der Berg Zion. Jedes Mal reut Gott seine vorhergehende Entscheidung. Das ist ein theologisch hochinteressanter Aspekt. Kann denn der Gott bereuen, wenn der doch eigentlich alles weiß? Das hätte er doch alles vorher wissen können und müssen. Hat Gott etwa einen Fehler gemacht? Glaube ich kaum. So dürfen wir das nicht sehen. Aber es ist da dieser Aspekt, dass Gott eben Mitleid hat und ein Urteil, ein gerechtes Urteil abmildert und abändert. Dass er Gnade vor Recht ergehen lässt, weil er eben barmherzig ist. Und ja, Gott wird auch im Neuen Testament als Richter gedacht. Im Credo, das wir sonst sprechen, heißt es doch, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das sagen wir doch nicht nur so dahin. Vielleicht war dies den Menschen früher mehr bewusst und sie hatten diese Ehrfurcht vor Gott. Orientalische Kulturen haben heute noch ein anderes Ehr- und Schamgefühl als wir Europäer. Oder sie hatten vielleicht auch einfach nur mehr Angst. Manche zumindest. Gut, manchen war es auch damals schon egal, von dieser Haltung weiß die Bibel auch zu berichten. Es ist sicher immer eine Gratwanderung, einerseits der Liebe und andererseits der böse oder der strafende Gott. Dieses Bild von Gott blieb auch bei uns bis zur Aufklärung so. Martin Luther hat uns dann schon mal diese Angst genommen und den gnädigen Gott mit Paulus in Erinnerung gerufen, eben den Gott, der hier von den 120 Musikern und Sängern mit einer Stimme angebetet wird und postuliert wird, dieser Gott ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig. Aber der Mensch scheint so zu sein, dass er einfache Schwarz-Weiß-Lösungen will. Aber das geht nicht so. Gott gibt uns die Verantwortung. Bonhoeffer hat das klasse formuliert. Wir sind mündig. Die Versuchung, die wird immer wieder kommen. Warum sonst beten wir, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen? Die Geschichte zeigt uns, es war Davids Entscheidung und seine Verantwortung, das Volk zu zählen. Er hätte es nicht tun sollen. Er war der Versuchung erlegen. Er war auch der Versuchung erlegen mit der Bathseba, deren Sohn war übrigens Salomo. Und jetzt kommt's. Es war Davids Entscheidung und Verantwortung. Aber es ist die Umkehr Gottes, die Reue Gottes, die dann auch möglich macht, dass sein Volk umkehrt, dass David umkehrt, dass wir umkehren können. Am Freitag war 75 Jahre Kriegsende, eine andere, eine schrecklichere Krise als die heutige. Bundespräsident Steinmeier hat gesagt, anders als 1945 gibt es heute niemanden, der uns von Gefahren befreit. Wir müssen es selbst tun. Wir wurden befreit, befreit zu eigener Verantwortung. Es ist nicht die Schuld eines Menschen wie in der Geschichte der David, dass die Seuche kam. Aber es ist unsere Verantwortung, wie wir damit umgehen. Und wenn wir diese Verantwortung annehmen und mündig mit dieser Krise umgehen, wenn wir sie als Chance sehen, ja, dann wird die Sache zwischen uns und Gott wieder in Ordnung kommen. Dann wird vielleicht auch für uns ein neuer Tempel eingeweiht werden und ein goldenes Zeitalter kommen. Ein Ort der einheitlichen Anbetung Gottes, wo wir mit einer Stimme die Güte Gottes preisen, die uns zur Umkehr leitet. Dass wir dann einen Ort haben, um zu beten, vor Gott still zu werden und zu hören. Und was ist das für ein Geschenk? Und eigentlich haben wir dieses goldene Zeitalter, diesen heiligen Ort schon längst. Denn Gott hat ihn uns schon längst geschenkt. In Jesus Christus, seinem Sohn, der uns eint. Und das ist der Grund, warum wir auch jetzt schon in der Krise dankbar sein können und dürfen und fröhlich mit einer Stimme Gott feiern können. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.